SR2 Kulturradio. Diskurs.
Melancholie, Fern- und Heimweh und immer wieder die Zeit. Joke Hermsen widmet sich in ihren Vorträgen und philosophisch-essayistischen Büchern den ganz großen Themen unserer Existenz. Dabei beschreibt sie ihre Forschungsgegenstände lebensnah, ganz im wörtlichen Sinne der Philosophie als Streben nach Weisheit. Am Thema der Zeit interessiert sie besonders unser Zeitempfinden, das aus den Fugen geraten scheint. Wie aber kommen wir zu einem anderen? Welche Rolle spielen dabei die griechischen Götter Kronos und sein Enkelsohn Kairos? Was ist der richtige Moment in Zeiten der Krise und wie erreichen wir ihn? Über diese und andere Fragen gibt Joke Hermsen Auskunft im Gespräch mit SR2-Redakteurin Barbara Renno.
Herzlich willkommen, Joke Hermsen, zu unserem Gespräch. Wir sitzen uns nicht live gegenüber oder Fass a Fass gegenüber, sondern Sie sitzen in einem Studio in Amsterdam und ich sitze in unserem SR2 Kulturradio-Studio in Saarbrücken. Und wir haben zum Glück ja keine Zeitverschiebung, sondern wir haben jetzt die gleiche Uhrzeit. Und das ist seit Ende März die Sommerzeit, in der wir jetzt gerade leben. Das heißt, uns fehlt seit der Umstellung der Uhren eine Stunde Zeit. Die bekommen wir Ende Oktober wieder zurück, wenn die Winterzeit beginnt. Zeit geben, Zeit nehmen. Wie geht das überhaupt? Und was sagt eine Philosophin im Wortsinne, eine Liebhaberin der Weisheit denn dazu?
Guten Tag, Barbara. Herzlichen Dank, dass Sie mir eingeladen haben, um etwas zu diesem, ja, faszinierende, aber auch sehr komplexe Phänomen der Zeit zu sagen. Ich glaube, dass Zeit ein Thema der Philosophie ist, der fast durch allen großen Philosophen besprochen oder beschrieben wurde in ihren Arbeit, aber dass keiner bis heute es gelungen ist, um wirklich die endgültige Definition, die letzte Definition, was ist Zeit, diese Antwort zu geben. Wir wissen ja eigentlich alle, ganz gut, wir erfahren es, was Zeit ist, aber wenn wir es sagen oder beschreiben müssen, was Zeit dann wirklich ist, ja, dann fangen wir schon zu zögern an, nicht? Also, ich habe in verschiedene Essays versucht, um eine andere Perspektive auf der Zeit zu untersuchen und zu beschreiben, eine andere dann die chronologische Urzeit, der unsere heutige moderne Leben so sehr regiert.
Man kann es ja auch in vielen Wörtern schon lesen. Wir reden von Lebenszeit, wir reden von den Jahreszeiten. Also die Zeit hat schon eine Wirkkraft, ist in unserem Denkraum ja auch etwas, was unseren Alltag strukturiert, was unser Leben strukturiert. Was sagt denn die Einstellung zur Zeit, also zum Phänomen der Zeit, über unsere Gesellschaft oder über die jeweilige Gesellschaft und deren Umgang mit der Zeit aus?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich denke, dass obwohl viele Philosophen und Philosophinnen in der Zeit unterschiedlich über dem Zeit nachgedacht haben, sind sie doch einer Sache eins. Und das ist, dass Zeit eigentlich das Fundament unter unsere menschliche Existenz ist. Das heißt, außer Zeit kann man nicht nur eine kleine Melodie singen, nicht wahr? Alles, was wir handeln, braucht Zeit. Also Zeit ist das Fundament von unserer menschlichen Existenz. Aber dieses Fundament haben wir die letzten Jahrhunderte auf immer, wie sagt man das auf Deutsch? Entschuldige, ich muss manchmal nach dem Wort suchen.
Ja, bitte, das braucht seine Zeit.
Das braucht seine Zeit, genau. Man hat eigentlich dieses Fundament ganz ja, monoman oder nicht sehr tief, nicht sehr pluriell, nicht sehr lebendig angeschaut. Wir haben eigentlich uns mehr und mehr auf unsere Urzeit verlassen. Wir sind eigentlich obsessive Urzeitanschauer geworden. Und wir haben eigentlich, und das ist, was ich versuche, in diesem Buch Kairos zu beschreiben, wir haben eigentlich vergessen, dass die Zeit nicht ein, aber zwei Gesichter hat. Und das ist eine ganz wichtige Aussage aus dem antike philosophischen Zeit, die man zurückfindet bei Plato, bei Aristoteles. Und das ist ja eine Weisheit, würde ich sagen, dass die Zeit zwei Gesichter hat, der ich in meiner Arbeit von einer modernen Perspektive aus untersuche.
Sie haben es schon angedeutet, wie so vieles ist auch die Zeit, wie unsere Zeit die Zeit definiert, eine Erfindung der alten Griechen letztendlich. Da stehen sich zwei Götter, zwei Zeitauffassungen gegenüber, Kronos und Kairos. Wollen Sie uns die beiden mal kurz vorstellen? Die griechische Mythologie ist ja immer wieder gut mit ihren Metaphern und Bildern, um sehr anschaulich, ja, philosophische Weisheiten deutlich zu machen.
Ja, sicher. Das sind auch Aussage und Bilder, die wir noch immer inspirierend finden. Ich meine, das ist ja viele Jahrhunderte später, und in manche philosophische Texte finden wir noch immer die Referenzen an die altgriechische Philosophie zurück und auch, was sie über den Zeit gesagt haben. Also das Wichtigste ist, dass sie versucht haben, die antike Philosophen, um diese zwei Gesichter der Zeit, ja, auszubilden oder zu verstehen oder das Unterschied zwischen den beiden Gesichtern zu machen. Und diesem Unterschied hat er auch Name bekommen, kann man sagen. Und das heißt, das ist das Unterschied zwischen Kronos und Kairos. Kronos ist eigentlich Großvaterzeit mit seinem langen Bart und mit seinem Sandläufer im Hand, womit er immer wieder die Zeit messt, nicht wahr? Es ist die Zeit der Vergänglichkeit, es ist die Zeit von Anfang und Ende. Und wir wissen, dass wir irgendwo zwischen diesem Anfang und diesem Ende uns auf diesem horizontalen Achse der chronologischen Zeit befinden. Aber diese chronologische, lineare, horizontale Zeit ist nicht der einzige Zeit, obwohl wir das heute oft glauben, weil unsere moderne Urzeit auf diesem chronologische lineare Zeit ja geendet worden ist, nicht wahr? Diese Kronos hatte ja auch einen Kleinsohn gehabt in griechischer Mythologie.
Also ein Enkelsohn, würden
ein
wir in
Enkelsohn.
Deutschen
sagen. Ja, genau. Ja, na genau, Entschuldigung, das ist ja wie so ein schöner Unterschied zwischen den Holländischen und den Deutschen. Wir sagen Kleintochter oder Kleinsohn, sie sagen Enkel, und das ist wirklich, nein, ich meine natürlich die Enkelsohn, genau. Und das ist eine ganz andere Figur, auch visuell. Kronos ist ein alter Mann, er ist müde, dass er jedem Tag all diese Stunde zahlen muss. Es steht auch für den Rückkehr, das immer Gleiche. Es ist die Zeit der Repetition. Ja, eigentlich so ganz genau wie unsere Urzeit wirkt, nicht? Aber sein Enkelsohn Kairos, das ist kein alter, müde Mann, sondern ein ganz junger, sehr kraftiger, ganz konzentrierter, muskulös kraftige Statur mit geflügelten Schultern und Füßen. Und diesem Kairos steht ja tief gebeugt, mit äußerster Konzentration auf eine Waage der Zeit und verweist damit auf das sorgfältige Abwägen des günstigen Augenblicks. Kairos heißt eigentlich besten Augenblicks, der beste Gelegenheit, um eine zum Beispiel Veränderung zu machen oder eine wichtige Entscheidung zu machen oder um etwas ganz Neues, was eigentlich nie wirklich so erwarten kann, um dieses ganz Neues zu schaffen. Die kairotische Zeit ist der Zeit der Neuanfang, des richtigen Momentums, der Konzentration und last but not least, der Zeit der ja Aufmerksamkeit. Das kann man schon an diesem Figur Kairo sehen, wie er so seit Jahrhunderten abgebildet worden ist. Ganz konzentriert gebogen auf diesem Waage, wo sich immer zwei verschiedene Polen gegenüber einander befinden. Und er versucht wieder die richtige Harmonie zwischen diesen zwei Polen der Gegensätze zu finden. Und wenn er diese neue Equilibrium findet, ja, dann gibt es so ein kairotisches Momentum, kairotischen Augenblick, weil sein Großvater Kairos immer nur dieselbe Tage und Stunde misst, nicht wahr? Mit seinem Sandlaufer in Hand und dann auch noch diesen anderes Instrument aus dem Agrikultur, wie sagt man das auf Deutsch, womit man eigentlich das Gras, das hohe Gras auf dem Land,
eine Sense.
Eine Sense, ja, ganz wichtig. Und Kronos, unsere chronologische lineare Zeit, erinnert uns auch immer wieder an das Ende, nicht wahr? An unsere Sterblichkeit. Deswegen hat er auch nicht nur eine Sandläufe, aber auch eine Sense im Hand. Hm. Und da wird es wirklich interessant, Barbara, weil die Griechen erzählen uns, dass wir Menschen eigentlich nur in einem gesunden mentalen und auch physischen Balance, Equilibrium sind, wenn wir unsere Kronos- und Kairos-Zeit im richtigen Balance haben. Sonst, wenn wir alle Gewicht nur auf dem Kronoschale legen, so wie das heute oft tun, nicht wahr? Weil Zeit ist Geld geworden, die Kronoszeit ist wirklich eine ökonomische Zeit geworden. Und wenn wir das machen, das heißt das eigentlich, dass wir viel zu melancholisch davon bekommen. Mhm. Weil wir dann immer an unsere Sterblichkeit, an diesem Sense erinnert worden. Wir brauchen es als Menschen, um Zeit und Weile und nicht an diese Sense zu denken, aber an einen Neuanfang, an einem, naja, mehr kreative und momentanere Weise von sein.
Die älteste Erwähnung einer Uhr, es war noch kein Chronograph, wie wir sie heute manchmal am Handgelenk tragen, wenn wir viel Geld haben und viel Geld für gute Uhren ausgeben. Mhm. Aber die älteste Erwähnung einer Uhr, die Menschen mit sich herumtragen konnten, die stammt vom Beginn des 16. Jahrhunderts, kommt von einem Humanisten. Was hat das für das Konzept von Kairos und Kronos bedeutet? Also, dass man jetzt plötzlich sozusagen ein individuelles Zeitmanagement, würden wir vielleicht heute sagen, zumindest mal andenken konnte. Ich denke, viele konnten sich das nicht leisten. Und wer auf dem Land gelebt hat, der hat das auch nicht wirklich gebraucht, weil er die natürliche Zeitrechnung kannte, nämlich Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, was man dazwischen alles machen kann, wann man aussehen muss, etc. pp. Also die Jahreszeiten, also es gab natürlich immer schon Möglichkeiten, sich in der Zeit zu bewegen und sie zu definieren. Aber was hat diese Erfindung einer Uhr mutmaßlich Ende des 15., Beginn des 16. Jahrhunderts, ja, was hat das für das Konzept von Kairos und Kronos bedeutet? War da plötzlich einer sozusagen überflüssig geworden?
Nein, das denke ich überhaupt nicht. Ich denke nur, dass es vielleicht doch den ersten Schritt von diesem Siege der Kronoszeit gewesen ist. Und ich werde versuchen, das zu erklären. Ich denke, dass die Mechanisierung des Uhr sich gefügt hat bei der Mechanisierung und später die Industrialisierung der Welt. Nicht wahr? Und bei dieser Mechanisierung und Instrumentalisierung ist dasjenige, was berechnet und gemessen worden kann, so die Attributen von Kronos, immer wichtiger geworden, weil die Attributen von Kairos, ja, Konzentration, Aufmerksamkeit, Ruhe, ja eigentlich weniger wichtig werden. Na, im 19. Jahrhundert hat, so wie Karl Marx das schon beschrieben hat, nicht wahr, die Industrialisierung der Arbeit auch die Siege von ökonomischer Kronoszeit bestimmt, weil wir von diesem Jahrhundert an die Arbeit in Urstunde belohnen haben. Vorher haben wir ja das mit Gold oder mit einem anderen Produkt, das wir selber fabriziert hatten, so verhandelt. Aber in dieser Industrialisierung, wo wir nur noch ein kleines Aspekt von dem ganzen Produktionsprozess gemacht haben, werden wir nicht nur für das Produkt bezahlt, aber für die Stunde, der wir gearbeitet haben. Und das bedeutete wirklich in der westlichen Welt der Siege der Kronoszeit, nicht wahr? Von diesem Moment an wird das noch unschuldige Uhr in unserem Haus zu ein immer strengerer Kontrolleur von unserem Leben, ob wir ja genug arbeiten, ob wir noch mehr Stunden machen können, ob wir noch genug Zeit haben, um etwas anderes zu tun oder also wie besser noch ein zweiteres Job nehmen und so weiter und so weiter. Und die chronologische ökonomische Zeit, der so wirklich im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung angefangen hat, hat immer mehr mit der Neoliberalisierung und auch der gleichzeitigen Siege des Kapitalismus uns immer mehr in diesem nur eine Gesicht der Zeit gezwungen, nämlich der Kronoszeit. Und das ist auch die, ja, wie kann man das sagen, Verklärung, warum es heute immer mehr ja, Menschen gibt, der nicht gut in diesem einzigen Gesicht der Zeit, diesem stressvolle Kronoszeit, wo wir immer zu wenig Zeit haben oder immer dachten, müssen wir noch mehr arbeiten und diese Zeit als etwas ganz Verfremdendes erfahren, als etwas, was sie krank macht erfahren, was sie depressiv macht oder, so wie Aristoteles schon geschrieben hat in seinem Essay darüber, melancholisch, aber dann eine wirklich schwere Melancholie. Wenn wir nur noch in diesem ökonomisierten Kronoszeit leben und unserem ganzen Leben nur auf diesem Aspekt der Zeit einrichten, werden wir eigentlich alle nur melancholischer werden oder depressiver, so wie das heutige Name dieser, ja, wie soll man es sagen, diese
Krankheit, würden wir
Krankheit
heute sagen.
Ist, genau.
Also wir empfinden ja auch den Kronos als unabänderlich. Eine Achse, weil es immer nur vorwärts geht. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Man kann sich erinnern, aber man kann sie nicht zurückdrehen. Sie geht nur in eine Richtung und sie geht nach vorne. Und dann kommen Sie daher, Joke Hermsen, und sagen, naja, es gibt da aber noch etwas anderes. Und das sind einzelne Punkte auf dieser Achse vielleicht. Und die kommen, während das eine vielleicht horizontal ist, also ich denke natürlich sehr westlich, ich denke jetzt in einem Koordinatensystem und dann hat man eben die Zeitachse, die horizontale Achse und das ist die Kronoszeit. Und dann hat man vielleicht noch eine andere, die vertikal verläuft und die begegnen sich natürlich dann und sind dann das diese kairotischen Momente? Weil anders als auf einer Achse können wir uns als Menschen ja gar nicht bewegen.
Genau, ja. Und diese vertikale Achse, das ist eigentlich, kann man das sich so einbilden, dass das eine Intervention in der Kronoszeit ist, nicht wahr? Aber vorher muss ich noch etwas erklären, die Unterschied zwischen Kronos und Kairos. Also wir können sagen, dass diesem Unterschied zwischen den Großvaterzeit und diesem Enkelsohn Kairos auch ein Unterschied ist zwischen zum Beispiel Zeit haben, das ist die Kronosachse, nicht wahr, oder selbst Zeit sein, das ist die Kairosachse. Also diesem Unterschied referiert schon an einen anderen Unterschied, und das ist der Unterschied zwischen Zeit messen mit all unseren digitalen Uhren oder Zeit erfahren. Den Kairos-Kronos-Unterschied ist auch über diesem Unterschied zwischen haben und sein, zwischen messen und erfahren, zwischen einer innerlichen subjektiven Erfahrung der Zeit und einer auswendigen, externen, universellen Modell der Zeit, der uns von draußen her gezeigt wurde. Also es ist auch ein Unterschied zwischen extern und innerlich. All diese Unterschiede zusammen, dann führt man ja schon, dass wir versuchen müssen, um ja eine Balance zwischen diesen Polen zu bekommen, nicht wahr? Aber das Problem ist, dass die in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft immer mehr Gewicht auf die, ja, die Pole von haben, von messen und von uns externe Sachen, materielle Sachen oder Status oder Geld oder gelegt worden ist. Und dass an die andere Seite immer weniger Aufmerksamkeit ist auf die Seinsfrage, Frage der innerlichen Resonanz. Was konnte man ja dann noch verstehen unter diese Experience intérieure, so wie die französischen Philosophen sagen, diese innerliche Erfahrung. Wie können wir das am Anfang 20. Jahrhundert noch verstehen, außer einem religiösen Kontext? Was ist dann diese Innerlichkeit? Was ist dann diese Seele, die vielleicht diese Innerlichkeit zusammenhält? Und hast das dann auch mit diesem Kairos zu machen, der immer diesen großen Flügel auf seine Armen und an seinen Füßen hat? Ist diese geflügelte Zeit auch die Zeit der innerliche Berührung, der seelische Zeit der Aufmerksamkeit, der Andacht wirklich, der Reflexion, der Kontemplation? Und haben wir in westlichen Gesellschaft die letzte Jahrhundert nicht viel zu wenig auf diesem Seite von der Geschichte konzentriert?
Also wir haben vielleicht auch ein anderes Merkmal, wie Kairos dargestellt wird in Kunstwerken, in Zeichnungen, wo auch immer, in Gemälden, vergessen oder außer Acht gelassen. Wir haben jetzt auch noch nicht darüber gesprochen, auch hier wieder vielleicht ein richtiger Zeitpunkt. Dieser Kairos hat eine Glatze, aber er hat einen voluminösen, rotblonden Haarschopf. Eigentlich eine Locke, die wahnsinnig lange ist. Und wer weiß, wie langsam Haare wachsen, der weiß, die wächst da schon eine ganze Zeit lang, diese Locke. Wir haben ihn, und das sagt auch ein deutsches Sprichwort, noch nicht richtig beim Schopfe gepackt in unserem Gespräch. Und das würde ich jetzt gerne mal tun. Was hat es mit dieser Haarlocke auf sich?
Und das ist Kairos, ja, das ist komisch. Wir haben schon zwei deutsche Aussagen gehabt, nicht eine vom Kronos und diese. Das ist wirklich Kairos, weil der Schädel von Kairos, ja, der ist kahl, bis auf im ins Gesicht fallende Haarlocke, einer nur. Und der Mythos besagt, wem er blitzartig erscheint, der soll den Kairos augenblicklich bei Haarlocke packen. Nicht wahr? Also, wenn man nicht gut konzentriert ist, wenn man nicht aufmerksam ist, wenn man nur auf dem Uhr guckt, wenn man nur an die Arbeit denkt oder wenn man nur an Haben und externe materielle Sachen denkt, dann ist man nicht gut auf Kairos vorbereitet. Dann würde unsere Hände auf seinem kahlen Schädel abgleiten und wird uns den Neubeginn, den Neuanfang, das neue Momentum für wirklich eine Veränderung in unserem eigenen Leben oder im mehr allgemeinen Sinne im gesellschaftlichen Leben nicht begegnen. Also ich glaube, da hat Nietzsche darüber geschrieben, nicht wahr? Man brauche manchmal 1000 Hände, um Kairos beim Haarlocke zu greifen. Und wenn man nicht die richtige Sache Andacht schenkt, dann werde unsere Hand immer wieder davon runtergleiten. Also die Vorbereitung auf diesem Kairos-Momentum vom tieferen Einsicht, vom Kreativität, aber auch vom Solidarität und Empathie. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Und diese Vorbereitung fängt an, mit Ruhe zu nehmen. Ein Timeout vom Kronos. Das ist das Erste, was wir tun müssen. Timeout vom Kronos. Und in unserer Zeit heißt das auch Timeout vom Schirne, nicht wahr? Von unseren Telefonen, unseren Laptops, der alle immer wieder unsere Andacht und Aufmerksamkeit unterbrechen. Also Timeout vom Kronos, Timeout vom Schirne. Vielleicht können wir spazieren gehen, vielleicht können wir uns Musik anhören, vielleicht können wir ein Gedicht lesen, vielleicht dass dieser Spaziergang oder diesem Gedicht oder diese Musik uns einzige Erinnerungen oder Tagestraume bietet und dass wir so tagtraumend, reflexiv immer mehr ja, nachdenken. Und das ist auch diesem Nachdenken, diesem mehr reflexive, kontemplative Art vom Nachdenken ist wirklich sehr nahe am Kairos gebunden, nicht wahr? Weil das Messen und Wissen, das ist eine andere wissenschaftliche Methode, mit Wissen und Kennen und Messen, das sind mehr die Methoden vom Kronos. Also Denken, so wie die Hannah Arendt das auch immer wieder in ihrer Arbeit beschreibt, unter anderem in The Life of the Mind. Denken, das macht man immer in diesem Spur vom Kairos. Nie im Spur vom Kronos. Und deswegen finde ich es so wichtig, um diese uralte Einsicht vom Zweigesichte der Zeit, der wirklich uns Menschen betrifft und nicht nur uns Menschen, aber auch unsere Vermögen, um kreativ und solidär zu sein. Und ich glaube, dass eine Besinnung auf der Zeit und auf diese zwei Gesichter der Zeit ja auch eine neue Besinnung auf unsere Menschlichkeit geben kann.
Das ist natürlich richtig, dass Sie, Joke Hermsen, darauf hinweisen, dass es Maßeinheiten für die Kairos-Zeit ja nicht wirklich gibt, so wie es für die Kronos-Zeit gibt. Mhm. Ist es vielleicht so etwas wie die Summe von richtigen Augenblicken oder reicht vielleicht schon ein Augenblick oder ist es sozusagen das, was wir auch Erfahrung nennen, was wir Intuition nennen? Also ja, ist das ein wichtiges Zusammenspiel, Intuition und Kairos-Zeit?
Ja, also Aufmerksamkeit, Denken, Reflexion und Intuition, das sind eigentlich ja, wie man das so sagen kann, die Instrumente von diesem Kairos. Und man kann diesem Kairos-Momente, diese kairotische Weise vom Sein in der Zeit nicht messen, nicht mit einem Uhr messen, aber um es ein bisschen einfacher zu machen und vielleicht ein bisschen zu schematisieren, kann ich sagen, dass wir in einem Kairos-Momentum sind, wenn wir dem Urzeit vom Kronos vergessen haben. Also, wenn man so in einen Spaziergang aufgeht, in einem Aussicht aufgeht, in eine Musik aufgeht, wenn man so an einem Tagtraum ist, dass man eigentlich die Zeit vergessen hat, das ist das Moment vom Kairos. Dann wird es möglich, um ihn bei seinem Haar locker zu packen.
Während wir so sprechen, kommt mir gerade der Gedanke, ab wann wird denn die Zeit für uns Menschen wichtig? Wenn man so dran denkt, wie Kinder im Spiel versinken können und wie man sich selbst erinnert an endlose Sommer, an endlose Sommerferien, die wollten gar nicht mehr aufhören, bis dann der harte Schicksalsschlag kam und der Kalender angezeigt hat, heute beginnt die Schule wieder. Also wann fängt das eigentlich an, dass wir uns von der einen Zeitform verabschieden müssen und in die andere wechseln und dann ganz viele Schwierigkeiten haben, um nochmal auch das Glück des richtigen Moments genießen zu können?
Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass fast alle Kinder natürlicherweise im Kairos-Moment sind, nicht wahr? Das kann man auch sehen. Die gehen so in ihrem Spiel auf, dass sie überhaupt nie auf dem Uhr gucken. Die können auch nicht sagen, wie lange sie gespielt haben. Sie wissen nur, sie haben gespielt. Sie waren im Spiel. Und später, wenn wir älter werden und wir mehr und mehr die logisch-rationale Systeme von Wissenschaft und Sprache uns eigen machen, ja, dann verlieren wir diese mehr wunderbare Weise von im Moment, im Spiel, im Verwundern und Kreativität von diesem Spiel wirklich da sein, nicht wahr? Also die Kinder beleben noch viele chaotische Momente, aber die Erwachsene immer weniger. Und manchmal hat schon Philosophen vor mir geschrieben, dass wir versuchen müssen, um mehr wie die Kinder uns zu verwundern, nicht wahr? Oder diese offene Geist zu haben oder diese intuitive Weise von sein. Und auch mit dieser chaotischen Zeit glaube ich, dass wir etwas von den Kindern lernen können. Aber es geht nie um eine Wahl. Und ich möchte das doch gern benachdrücken. Es ist keine Kompetition zwischen Kronos und Kairos. Es ist nicht eine Wahl. Es geht um eine Balance.
Es ist die Waage sozusagen.
Es ist die Waage. Die Waage ist das Wichtigste. Das Finden von einem neuen Equilibrium zwischen Kronos und Kairos, aber auch für zwischen alle anderen Polen der Gegensätze. Es ist in diesem Sinn auch so ein Harmonielehre, nicht? So wie Parmenides darüber geschrieben hat. Wir Menschen müssen versuchen, nicht nur eine Pole der Opposition zu affirmieren und uns superior zu erklären, dann werden wir immer etwas verlieren. Wir müssen versuchen, um diesen Spiel zwischen den Polen einer Opposition in Bewegung zu bringen und ein neues Equilibrium zu finden. Und das Finden von diesem neuen, das ist ja Kairos. Und denken Sie jetzt an diesem zweijährige Kind, das mit nur zwei oder drei Blöcke spielt. Die drei Blöcke haben vielleicht drei verschiedene Farben.
Also Bausteine.
Bausteine. Und diesem Zweijährige oder Dreijährige hatte nur diesen drei Bausteine. Und dann kann er stundenlang spielen mit diesen drei Bausteinen. Immer wieder versuchen, um die in eine Balance zueinander zu bringen. Und das ist ja wirklich eine Art von Kreativität und Andacht, wovon wir Erwachsenen auch was lernen können.
Es geht ja offensichtlich dann zwischen Kronos und Kairos, die keine Gegensätze sind, sondern ja verwandt sind, wie wir gelernt haben, auch immer so ein bisschen um Kontrolle zu erlangen.
Ja, ja,
aber
ja.
Ist das nicht vielleicht ja. auch schon ein Widerspruch mhm. zu der chaotischen Zeit?
Nein, glaube nicht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das Sie jetzt einführen. Und dann muss man doch wieder an die antike griechische Philosophen denken, so wie Plato und auch Aristoteles, der gesagt hat, dass die Pflege vom eigenen Seele das wichtigste Ziel eines Menschenlebens ist. Der Pflege unserer Seele. Ich fürchte, Barbara, dass vielen nicht mehr wissen, wie sie das machen können. Hm. Und dann verbinde ich in meinem Buch diesem Kairos-Zeit, diese nachdenkliche Zeit, diese Zeit der Reflexion und der Aufmerksamkeit, diese Zeit der Ruhe und der innerlichen Befragung, diese Zeit der Inspiration, wie wenn man schöne Musik anhören oder wenn wir das Sublime der Natur anschauen während unseres Spaziergang. All diese Momente sind ja eine Pflege der Seele, der die meisten von uns nicht mehr in religiöse Sinne pflegen können, aber nur noch mit der Hilfe von den Kunsten, der Natur und vielleicht ein bisschen der Philosophie.
Ich habe mich schon öfter gefragt, dass so in unserer Zeit das Warten immer als etwas Lästiges empfunden wird oder auch so etwas wie Sehnsucht haben. Was sagt das denn über unsere gesellschaftliche Verfasstheit aus?
Ich glaube, dass jede Frage der Sehnsucht auch immer eine Frage der Seele ist. Lassen wir erstmal das feststellen, nicht wahr? Die Sehnsucht ist nicht noch ein neues Küche oder Auto oder iPad bekommen. Das ist nicht Sehnsucht. Das ist ein anderes Verlangen, nicht wahr? Das ist ein Verlangen nach materiellen Sachen und das hat nicht viel mit diesem Sehnsucht zu tun. Ich denke, dass die Sehnsucht eine Erfahrung ist, der immer stärker wird und sich auch auf melancholische oder depressive Weise äußern kann, wenn man mehr und mehr unter diesem ökonomischen Kronos-System terrorisiert wird.
Ja, gefangen ist.
Gefangen ist. Und dann wird nämlich unsere Seele immer mehr in die Ecke gestellt, nicht wahr? Und der hat immer weniger Luft, um zu atmen. Und wir pflegen überhaupt nicht mehr. Wir denken nur noch an Äußeres, Externes, Messbares, Status, Geld, äußerliche Sachen. Und unsere Seele verkümmert. Und das gibt auch die Sehnsucht. Also die Sehnsucht ist für mich sehr nah verbunden an unserem Seele oder Innerlichkeit, oder es macht mir nicht aus, was für ein Wort wir da angeben. Wir können auch nur innerliche Resonanz sagen. Aber es ist ein altgriechisches Wort. Es ist von dem Anfang von unserer Philosophie und von unserer Poesie. Also ich glaube, man muss es wieder in den Mund nehmen. Nicht mal. Ich freue mich, dass ich jetzt mit Ihnen auf die deutschen Radio so über dem Seele und dem Kairos-Zeit und der Zeit der unserer Kreativität Flügel gibt, nicht wahr, sprechen kann. Ich glaube, wir sprechen viel zu wenig darüber. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht mehr, wie wir darüber sprechen können. Und dann ist es immer für mich persönlich sehr inspirierend, um zurückzuschauen. Und in meinem letzten Buch zum Beispiel, was ein Buch über den Sehnsucht ist, ein ganzes Buch über den Sehnsucht und über den Heimweh und den Fernweh, habe ich dann wieder nicht nur mit alten griechischen Philosophen, aber auch mit Dichtern wie Rainer Maria Rilke und Friedrich Hölderlin und der österreichische Dichter Ingeborg Bachmann betrachtet. Ich glaube, dass wir eine Gesellschaft sind, wo die Heimweh und die Fernweh immer größer wird und dass wir eigentlich nicht mehr gut wissen, wo wir noch zu Hause sind, wo wir noch können wohnen, worin wir dann wohnen. Ist das nur in einer Welt, wo alle Sachen nur externe Sachen oder digitale Sachen oder materielle Sachen sind? Wie können wir noch in dieser Welt wohnen, wenn wir überhaupt nicht mehr in uns selbst wohnen können? Das ist die Frage meiner letzten Buch. Und er heißt Unter ein anderer Himmel. Und er ist eigentlich aus meinen Studien, mehr philosophische Studien über die Zeit und über die Weise, wo wir moderne westliche Menschen in der Zeit sind, eigentlich nur in den Kronoszeit, wie das unsere Sehnsucht zu großer Höhe bringt.
Also wir leben derzeit ja in Krisenzeiten, wie wir sie in unserer westlichen Welt jahrzehntelang nicht mehr für möglich gehalten haben. Deshalb meine Frage: Ist Kairos ausschließlich eine subjektive Erfahrung oder kann es auch eine gesellschaftliche sein? Und wie wird es zu einer gesellschaftlichen Erfahrung?
Ja, sicher. Die kairotische Zeiterfahrung ist nicht nur eine subjektive Erfahrung, so wie ich diese Erfahrung beschrieben habe, nicht diese letzte Stunde. Es kann auch eine mehr allgemeine, geteilte Erfahrung werden, fast eine gesellschaftliche Erfahrung, so wie der Walter Benjamin das in seinen Kairos-Schriften beschrieben hat. Das ist das Moment nämlich, wenn ein großer Teil der Bevölkerung auf einmal wisst, sich bewusst wird, dass man eigentlich nicht auf dem gleichen Weg fortgehen kann. Dass etwas Fundamentales enden muss, dass man wirklich eine andere Kurse muss befahren, dass man wirklich etwas Neues, ein neues gesellschaftliches System ausprobieren muss.
Also dann, was wir in der Klimakrise jetzt im Moment alle erfahren und wirklich alle erfahren.
Naja, nicht alle leider, aber viele von uns. Mm. Ja, ja, sicher.
Unter den Folgen leiden wir alle, das habe ich jetzt gemeint.
Ja. Oh, ja. Das leider doch, ja.
Nicht alle sind sich über den Wandel bewusst, ja.
Also, Krise und Kairos, so wie Walter Benjamin schreibt, können zusammenkommen in dem Bewusstsein, dass wir wirklich nicht den gleichen Weg verfolgen können, aber dass wir einen anderen Weg einschlagen müssen. Wenn viele von uns diesen Momentum fassen, und das geschieht im politischen Sinne natürlich, vor allem, wenn wir denn die Straße aufgehen oder demonstrieren oder uns auf eine andere Weise aussprechen oder eine Streich machen oder, naja, was wir so an politischen Instrumente haben, wenn viele diesen Moment zusammengreifen, spontan aus der eigenen Bevölkerung selbst, dann vielleicht wird so ein anderen Weg sichtbar. Dann ist es eigentlich ein Großteil der Gesellschaft, die am gleichen Zeit Kairos bei seinem Haar locker greift. Und ich glaube, dass wir die letzten Jahre, unterbrochen durch den Corona-Pandemie, aber vor mit dem Greta Thunberg, haben wir erst den Klimajugend in die Welt gesehen, die die Straße aufging. Und nach dem Corona hat es auch wieder weitergemacht mit Organisationen so wie Extinction Rebellion oder andere wirklich grüne politische Aktivisten. Aber nicht nur ökologisch oder grün, aber auch wir haben den Black Lives Matters Demonstrationen weltweit gesehen. Und ich glaube, dass das alle, ja, wie gesagt, Vorbereitungen, das konnte man als Vorbereitungen für einen wirklichen gesamtlichen Kairos-Moment deuten. Das ist noch nicht ein genügend Großteil der Bevölkerung. Es sind nur kleine Gruppen, nicht wahr? Aber wenn die sich vereinigen, und ich glaube, dass wir das tun müssen, ich glaube, dass alle Leute, die eine andere, bessere, weniger destruktive, weniger kriegsgerichtige, weniger sexistische und rassistische Welt nachstreben, dass wir auf einen Moment wirklich allen die Hände zusammenfassen müssen und versuchen, um zusammen diesem Haarlocke von Kairos zu greifen und endlich, darf ich wohl sagen, endlich ein End an diesem kapitalistisch-imperialistischen System machen, worin Kronos immer die überherrschende Zeit ist.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke sehr Joke Hermsen für dieses Gespräch über Kairos und Kronos und vom Leben im richtigen Augenblick. Und ja, wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir in dieser Zeit über derartige philosophische Frage ein Gespräch machen. Vielen Dank.
Das werden wir gerne fortsetzen. Ich habe auch schon einen nächsten Begriff, über den ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Und das ist der Begriff der Hoffnung.
Ach ja, da habe ich auch viel über geschrieben.
Dann warten wir auf die Übersetzungen ins Deutsche. Bislang liegen zwei Bücher von Ihnen vor. Die sind beide bei HarperCollins erschienen. Kairos, vom Leben im richtigen Augenblick für ein neues Zeitempfinden, ist das jüngste. Und dann gibt es ein wunderbares Buch über die Melancholie. Auch dieser Begriff hätte mal eine eigene Sendung verdient.
Dankeschön. Es gibt auch noch ein drittes Buch, wenn ich das sagen darf.
Ja, bitte.
Und das ist ein Essay, das ich habe geschrieben über Hannah Arendt und ihre Relation zu Rosa Luxemburg. Und das ist auch wirklich ein Essay über diese Zeit und über die Frage, wie wir, diese Zeit eine andere Richtung an bewegen können. Und das heißt, das Blatt wenden. Ist auch auf Deutsch erschienen.
Genau, das bei Wagenbach erschienen, ja. Im Wagenbach Verlag. Ja. Danke für den Hinweis. Die sind auch sehr schön aufgemacht, die Bücher. Wir warten auf weitere Übersetzungen und wir bleiben gerne im Gespräch. Danke,
vielen Dank,
Joke Hermsen.
Vielen Dank.